ich finde, das ist ein Zustand, den ich immer so bemühe, weil das möchte ich schon sein. Ich möchte gelassen sein und ich möchte irgendwie nicht, mich nicht, also möchte nicht gestresst durch das Leben rennen und so. Und ich merke, dass so die, also ja, also das ist mein Idealzustand. So, und das, dem versuche ich natürlich nachzukommen. Das klingt mir auf jeden Fall nicht so oft, wie ich denke, dass andere das denken, dass mir das gelingen würde. Aber natürlich kann mir niemand genau in den Kopf reinschauen. Aber ich versuche, gelassen zu sein, ja. Ich versuche, ich mag jetzt nicht Leute, die jetzt irgendwie rumschreien und Stress verbreiten und Stress machen, sondern ich versuche eigentlich, ja, den Dingen gelassen gegenüber zu treten.
Herzlich willkommen bei The Storyteller. Ich bin Sarah und hier nehme ich dich mit zu Menschen, die Beeindruckendes erreicht oder erlebt haben. Dinge, die bewundernswert oder erstrebenswert sind und die manchmal auch richtig Angst machen können, weil sie fast unmöglich erscheinen. Ich möchte von ihnen lernen, wie sie es geschafft haben, ihren Weg zu gehen, wie sie Ängste und Zweifel überwunden und Herausforderungen gemeistert haben, um da draußen richtig was zu bewegen. Ich hoffe, dass euch die Geschichten meiner Gäste motivieren, inspirieren und euch vielleicht sogar etwas Mut geben, wenn ihr es braucht. Und jetzt wünsche ich euch viel Freude und eine gute Geschichte mit The Storyteller. Diese Folge heute fällt ein bisschen aus der Reihe im Vergleich zu den anderen Storyteller-Episoden. Warum? Zum einen, weil Matze Hilscher mein heutiger Gast ist. Dass mich einer der bekanntesten und erfolgreichsten Podcaster dieses Landes in meinem kleinen Storyteller-Kosmos besuchen kommt, hat mir gezeigt, was eigentlich alles möglich ist. Ich habe ihn nämlich einfach gefragt und er hat einfach Ja gesagt. Keine Angst vor großen Fischen, sagt Matze unter anderem, wenn man ihn nach den Gründen fragt, wie sein Podcast Hotel Matze so erfolgreich werden konnte. Das habe ich mir zu Herzen genommen und es hat funktioniert. Diese Episode ist aber noch aus einem anderen Grund besonders, denn Matze erzählt nicht im klassischen Sinne seine Geschichte. Wir reden nicht darüber, wie er es geschafft hat, vom Lampenverkäufer in Elsterwerda zum Bassisten der erfolgreichen Indie-Pop-Band Virginia Jetzt, zum Gründer und schließlich zum erfolgreichen Medienunternehmer. Das hat er nämlich schon überall anders erzählt. Nur so viel. Mit Vergnügen heißt das digitale Stadtmagazin, das er mit seinem Unternehmen mittlerweile für Berlin, München, Köln und Hamburg herausgibt. Er produziert hier neben seinem eigenen weitere erfolgreiche Podcasts und hat gerade sein erstes Buch veröffentlicht. Es heißt Die Schule meines Lebens und ist ganz wunderbar. Nein, Matzes Geschichte erzählen wir hier heute eigentlich nicht wirklich. Eher ist es so, dass ich diesem sehr schlauen und ziemlich bekannten Menschen ein paar der ganz großen Fragen stellen konnte. Und er hat ziemlich gute Antworten gegeben. Womit ich allerdings vorher nicht gerechnet hatte, er fragt auch zurück. So wurde aus dieser Stunde Storyteller, aus einem Interview, eins der besten Gespräche, die ich bislang führen durfte. Ganz zum Schluss fragt er mich, was ich eigentlich vom Leben erwarte. Und in dem Moment dachte ich, was eine brutal schwierige Frage. Aber andererseits eigentlich überhaupt nicht. Eigentlich weiß ich es. Und eigentlich ist sie ganz, ganz leicht zu beantworten. Manchmal muss man aber einfach nur mal gefragt werden. Matze und ich sprechen in dieser Folge über magische Momente in Gesprächen und darüber, wie man entscheidet, wann man sich bei einem Menschen unter die Oberfläche vorwagt. Wir reden über Leerstellen im Leben und über unsere schulischen Unzulänglichkeiten und was diese mit uns gemacht haben. Er verrät, wovor er Angst hat, was ihn glücklich macht und wie sich Hoffnung verändert, wenn man Kinder bekommt. Als wir diese Folge aufgezeichnet haben, war ich vorher wahnsinnig nervös, manchmal merkt man es auch, und total gestresst. Matze hat es aber innerhalb von Sekundenbruchteilen geschafft, mich mit seiner ruhigen und gelassenen Art komplett runterzuholen. Ich will nicht gestresst durchs Leben laufen, hat er gesagt. Das möchte ich auch nicht. Von Matze habe ich gelernt, dass dies oft eine Entscheidung ist. Jetzt aber genug gesabbelt, es geht los. Viel Vergnügen mit Matze Hilscher in The Storyteller.
Ich sag mal Bonjour. Dann haben wir den
Bonjour.
Bonjour. Da haben wir die Begrüßung direkt drauf.
Ja, vielen, vielen Dank. Hallo Matze, ich freue mich total, dass du da bist. Und ich muss sagen, ich bin immer noch freudig überrascht, sage ich mal, dass du dir für dieses Interview Zeit genommen hast für mich, weil es ja doch so ist, dass du recht bekannt bist, einen ziemlich sehr, sehr erfolgreichen, bekannten Podcast hast. Bin ja noch am Anfang und recht klein. Und du hast trotzdem zugesagt.
Sehr, sehr gerne.
Warum ist das so? Warum machst du auch solche Geschichten wie jetzt mit mir?
Also letzten Endes hast du sehr nett gefragt. Und ich finde das, und wenn man so das, also so ich versuche ganz viele Sachen, die ich mache, so nach so einem, ach ja, da habe ich Lust drauf, Prinzip zu machen. Also gar nicht so sehr zu gucken, ist das jetzt oder irgendwie, sondern ich lese etwas oder ich habe jetzt gerade zum Beispiel, bevor wir jetzt angefangen zu sprechen, habe ich eine Anfrage bekommen für ein Interview, also dass ich jemanden interviewe, das ist eine Sängerin, und das habe ich ganz kurz reingehört und fand es sofort super, und das ist jetzt keine so großartig bekannte Sängerin, also ich kannte sie vom Namen, aber noch nicht als, es ist nicht Nena oder so, weiß nicht, warum mir jetzt Nena einfällt, aber und dann versuche ich dann irgendwie so die Sachen so nach so einem, ja, habe ich irgendwie Lust drauf. Und ich fand deine Nachricht total nett und dachte, ja, schön. Warum nicht? Ist doch, schön. Also du bist doch sympathisch.
Schön.
Also scheinst du, im Internet scheinst du sympathisch zu sein. Schau mal, nach dieser Stunde kannst du, ich glaube nach der
genau,
Stunde.
Was du am Ende sagst, ja. Dass das dann auch so ist. Kommen wir mal zu deinem Podcast. Du hast mal geschrieben, ich weiß nicht, ob es in deinem Buch war oder in einem Interview, dass du dir auch schon am Anfang sehr, 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 sehr viel recherchiert hast, sehr viel Mühe gegeben hast. Viele fangen einfach irgendwie an, habe ich so den Eindruck, und rutschen dann so rein und dann geht's so nach dem Prinzip Learning by Doing.
Ja.
Ich habe das Gefühl, du hast dich sehr gut vorbereitet, du hast Interviewtechniken recherchiert, du hast sogar Stimmtraining genommen vorher, was ich wirklich krass finde. Das habe ich so noch nicht gehört vorher. Und dann hat man natürlich auch Equipment, dass man irgendwie recherchieren muss und gucken muss, welches ist da gut für mich, was passt da. Was war denn anfangs das Herausforderndste für dich bei diesem ganzen Projekt Podcast?
Also ich glaube, jetzt ist das auch nochmal was anderes. Also als ich Hotel Matze angefangen habe, das ist so 3 Jahre her, glaube ich, ziemlich, ja, und geplant dann ja auch nochmal 3,5 Jahre her, wenn ich die Daten nicht so durcheinander bringe. Und da war das Thema Podcast in Deutschland noch gar nicht so, also wie es jetzt ist. So, und jetzt findet man da sehr schnell, was man für ein Equipment braucht und wie man das macht. Und das ist, dass man einen Podcast macht, ist auch normaler. Damals war das noch nicht ganz so normal wie jetzt. Und deswegen gab es da erstmal so ein bisschen Forschungsauftrag. Und für mich war es die größte Herausforderung, weil ich bis dahin alles immer in Partnerschaften gemacht habe. Also ich habe früher Musik gemacht, da hatte ich eine Band. Ich habe Partys veranstaltet in Berlin. Das habe ich am Anfang mit 2 Freunden gemacht. Ich habe mit Vergnügen zusammen mit einem Freund gegründet. Und das war so das Erste, was ich so für mich oder allein gemacht habe. Und das wirst du vielleicht auch kennen. Und wenn man dann irgendwie so eine, auch noch die Stimme, die eigene Stimme, die ja auch irgendwie, man hat ja so ein, also ich habe so ein ambivalentes Verhältnis am Anfang dazu gehabt, und wie klingt das und ist das gut oder ist das nicht gut, und dann hört man sich reden und dann denkt, mein Gott, wie oft sage ich denn und hm und ah, und das war so die größte Herausforderung, also so dieses sich trauen, mich trauen zu sagen, so das ist jetzt, das mache ich jetzt mal so für mich, das mache ich immer allein, und dann deswegen war es mir auch wichtig, dass es irgendwas mit meinem Namen ist, dass es auch so ganz that's me, so. Ja.
Ist das auch was du lernen musstest, oder bist du das, ist das ein Teil von dir, diese Ruhe, die du so ausstrahlst, auch durch deine Stimme?
Naja, das ist etwas, was mir so nachgesagt wird, also dass ich sehr ruhig bin, oder dass ich, man sagt eigentlich, die meisten, die mich näher kennen, sagen, wow, du bist total ausgeglichen und bist immer so entspannt, und ich sagte jemand in der Firma, ja, dich schockt auch gar nichts mehr, ne? Und also ich, ich finde, das ist ein Zustand, den ich immer so bemühe, weil das möchte ich schon sein. Ich möchte gelassen sein und ich möchte irgendwie nicht, mich nicht, also möchte nicht gestresst durch das Leben rennen und so. Und ich merke, dass so die, also ja, also das ist mein Idealzustand. So, und das, dem versuche ich natürlich nachzukommen. Das gelingt mir auf jeden Fall nicht so oft, wie ich denke, dass andere das denken, dass mir das gelingen würde. Aber natürlich kann mir niemand genau in den Kopf reinschauen. Aber ich versuche, gelassen zu sein, ja. Ich versuche, ich mag jetzt nicht Leute, die jetzt irgendwie rumschreien und Stress verbreiten und Stress machen, sondern ich versuche eigentlich, ja, den Dingen gelassen gegenüber zu treten. Und das, das freut mich natürlich, wenn das Leute dann auch so empfinden, klar.
Ich merke das halt bei mir zum Beispiel immer, dass wenn ich zum Beispiel aufgeregt bin, und das habe ich auch ganz doll in diesem Podcast am Anfang gemerkt, dass wenn ich dann Gäste hatte, wo ich sehr, sehr aufgeregt war, dass sich das sofort auf meine Stimme legt, dass ich dann sofort, gerade bei Frauen, die eine höhere Stimmlage haben, dass das dann für mich schon sehr, sehr unangenehm ist, sich das anzuhören. Das ist schwierig für mich. Aber
ist eine Überwindung, die Stimme, oder? Also das ist
total.
Das ist
total.
Irgendwie ganz, also weil man ja irgendwie, weil man sich ja anders hört, als die anderen einen hören. Und irgendwie ist das so ein, also ich finde das so das Nackteste, was man so, also es war für mich am Anfang, also jetzt ist es das nicht mehr so, jetzt habe ich auch ein bisschen was aufgenommen schon und so, aber ich finde das auch, das ist ganz, es ist irgendwie was, hat was Verletzliches, finde ich.
Irgendwie, es hat was Hüllenloses.
Das genau, stimmt, ja, stimmt. Man kann es nicht genau kontrollieren, also das mit den Hochsprechen und so, ich erinnere mich da, dass der Klaas Häufer Umlauf hat mir das mal gesagt, der meinte, er kann sich so Live-Podcasts nicht anhören, weil dann die Moderatoren so hoch sprechen, also eben so aufgeregt sprechen. Und natürlich spricht man in einem Raum, wo Leute drin sind, anders als jetzt wir jetzt sprechen. So, in einem großen Raum hat man immer das Gefühl, man muss die Leute, die ganz hinten sitzen, auch erreichen. Und ich habe dann letztes Jahr so meine ersten Live-Sachen gemacht und ich fand das total wertvoll, dass er das so gesagt hat, weil ich das immer wieder innerlich vorm Kopf hatte, sprich ruhig und versuch nicht die Leute anzubrüllen. Weiß nicht, ob du, magst du Hip-Hop?
Ja, total.
Und da fällt mir das nämlich immer ganz toll auf, dass das, dass so die erfahrenen Rapper unglaublich ruhig, gelassen und tight rappen. Und die unerfahrenen Rapper, die rappen nämlich, die wollen dann alle erreichen, die rappen dann höher, die rappen dann schnell, die sind nicht mehr tight. Und weil du ja gerade in Paris bist, es gibt so eine, bei YouTube gibt es eine Aufzeichnung von Kanye West und Jay-Z live in Paris. Und das ist unglaublich, die ganze Arena, die dreht komplett am Zeiger. Also das ist völlig verrückt und ich glaube auch, ich bin mir nicht ganz sicher, dass es einen Moment gibt, wo man Beyoncé sieht, wie sie in den Moshpit reinspringt. Also es ist vollkommen, das ganze Ding dreht Kopf und die bleiben ruhig. Und dadurch kriegt das so eine unglaubliche Kraft. Und deswegen werden die Leute drehen, die noch mehr am Zeiger, weil die so ruhig sind einfach. Es ist unglaublich. Und also ein Lehrmeisterstück in Sachen unaufgeregt sein und was das für eine Kraft entfalten kann.
Ja, das ist wirklich eine Kunst. Du hast, ich glaube, in deinem Buch geschrieben, was jetzt, ich glaube Ende August, ne, am 31. August kommt das raus. Du wusstest nach der 6. Folge, dass du weitermachst mit dem Podcast.
Ja.
Warum da? War das einfach der Spaßfaktor oder warum genau nach dieser 6. Folge?
Das war die Folge, ich hoffe, dass es so stimmt. Aber wahrscheinlich habe ich nachgeguckt mit Oliver Kolecki. Also das war die Folge, die für mich wo für mich klar war, okay, das ist genau richtig, weil ich kannte Oliver Kolecki, das ist ein DJ, wir haben schon Veranstaltungen mit ihm gemacht und ich kannte ihn so aus Nachtleben und dann haben wir uns im Podcast getroffen und ich habe ihn nochmal ganz anders kennengelernt und wir hatten eine Stunde, haben wir miteinander gesprochen oder vielleicht sogar noch länger und es waren halt nicht die typischen Nachtclub-Gespräche an der Bar, sondern es ging um seine Kindheit, es ging um seine Schulzeit, es ging eigentlich darum, was das Unglaubliche an ihm ist, finde ich, dass er ein sehr bekannter DJ geworden ist, aber der wurde in der Schule unglaublich gemobbt, wurde wirklich in Mülltonnen gesteckt und der hat da drüber gesprochen im Podcast und habe ich gemerkt, ah, okay, das gelingt mir schon, dass die Leute sowas dann auch erzählen und das gelingt mir, das so ein bisschen so herauszukitzeln und ich lerne dabei was und die ZuhörerInnen lernen dabei was. Und ja, und obwohl ich ihn kenne, habe ich ihn auch nochmal ganz neu kennengelernt. Und das, und es hat mir dann, also so, ich weiß nicht, wie es dir da geht. Also es gibt manchmal schon Gespräche, wo man irgendwie merkt, boah, das ist jetzt toll. So, also so, das ist jetzt irgendwie, also es gibt sehr viele Gespräche, die sehr toll sind, aber es gibt so manche Gespräche, wo man merkt, boah, das ist jetzt. Und das ist, in den meisten Fällen sind das ja Privatgespräche, wenn man merkt, irgendwie man lernt jemanden kennen, eine neue Freundin, das ist das erste Mal, dass man so wirklich Deep Talk redet, so, und merkt, okay, man geht jetzt so eine Vertrauensebene runter, so, oder hoch, wie auch immer man das anguckt. Und das kenne ich ja eigentlich sonst nur so von, keine Ahnung, sehr engen Vertrauten. Und ich kenne das auch zum Beispiel mit meiner Frau, dass man dann immer mal wieder so an so Gespräche kommt, die so besonders sind. Man merkt, okay, jetzt sind wir uns noch ein Stück näher gekommen. Und ich finde, wenn das in so einem Podcast passiert, dann ist das so, dann ist das, finde ich das so, ja, das
magisch.
Ist sehr, ja, danke. Wort gesucht, ist wirklich magisch und was ganz Besonderes und das nehme ich auch wirklich als ein Geschenk wahr und nicht als Job oder irgendwas, sondern da fühle ich mich verbunden mit dem Menschen und ich merke auch, dass der Mensch sich mit mir verbunden fühlt und das ist ja das, worum es ja auch geht, ne? Dass man sich mit Menschen verbinden kann und mit den Ideen, da muss man nicht alle gut finden, die der Mensch äußert, aber so erstmal sind wir ja, du bist ein Mensch, ich bin ein Mensch und jetzt lass uns doch mal irgendwie die Verbindung suchen.
Das ist ja meistens so eine ganz hauchdünne Grenze, an der man merkt, jetzt frage ich diese tieferen Geschichten. Jetzt versuche ich mal wirklich tiefer unter die Oberfläche dieses Menschen zu gehen. Wie entscheidest du das? Ich finde es manchmal schwierig zu entscheiden, kann ich das jetzt machen oder nicht. Ne? Das ist ja auch so ein Gefühlsding. Ganz oft.
Voll, ja. Das, ich glaube, ja, das ist, kann ich dir gar nicht so, also ich versuche mich schon in der Vorbereitung schon immer sehr in so ein Bild zu machen und versuche so die Sachen, die ich eben nicht verstehe, herauszufinden so und zu gucken. Und dann ist es manchmal, kommt man dahin. Ich habe jetzt gestern zum Beispiel Luke Mockridge interviewt und es gab schon so ein paar Sachen, die mich irritiert haben in seiner, so Luke Mockridge, sehr bekannter Comedian in Deutschland, glaube ich auch wirklich der allerbekannteste gerade so mit und überall, das heißt immer Lucky Man und Lucky Land und I'm Lucky, I'm Luke und überall ist dieses Glück und toll und so weiter und so fort und ich habe schon gedacht, das ist doch irgendwie, also wenn man das so doll immer draufschreibt, das ist, weiß ich nicht, ist irgendwie, fand ich das merkwürdig und ich habe die Fragen so vorbereitet, dass ich dann irgendwann dachte, naja gut, da komme ich wahrscheinlich so nach einer Stunde, kommen wir da vielleicht mal hin, um das so mal zu ergründen. Und das hat keine 10 Minuten gedauert. Also das hat er von selbst quasi erzählt. Und da war ich auch kurz irritiert, weil ich dachte, wow, okay, das, wie man so schön sagt, that escalated quickly. Und manchmal ist es aber auch nicht so. Manchmal geht es auch da merkt man, okay, nee, da ist die Stimmung, dass das, nee, also da, das passt jetzt irgendwie nicht. Das ist, der Mensch ist gerade wo ganz anders und man schmeißt auch die eigenen Sachen um, so die man dann vorher, die ich dann vorher vorbereitet habe. Also es ist eigentlich so der Moment, dann wirklich gucken, geht das jetzt? Es ist ja auch wie mit Freundschaften. Manchmal merkst du auch so, oh nee, ich wollte dem eigentlich gerade erzählen das und irgendwie das passt. Der ist einfach gerade so anders drauf, das funktioniert nicht. So und also eigentlich im Moment, wenn du das, ja, eigentlich vorbereiten und dann gucken, wie ist der Moment und kommt man da hin oder kommt man da nicht hin. Und ich habe jetzt auch nicht immer das, Also hier steht zwar, in meinem Stuhl steht zwar eine Couch, aber ich habe auch nicht immer den Anspruch, dass die Leute sich auf eine Couch legen oder so, sondern es geht ja eigentlich darum, was von der Person zu erfahren. Und das muss jetzt auch nicht immer das allertiefgründigste Seelenleben sein. Also Luke hat jetzt gestern ganz viel von der Beziehung zu seinen Eltern erzählt und so. Das war schon wirklich couchig, so. Aber wenn ich irgendwie mit einem Wissenschaftler rede, dann interessieren mich andere Dinge auch. Ja. Wie ist das bei dir?
Eigentlich auch so. Also es gab, glaube ich, auch Momente, wo ich gemerkt habe, ich habe den Moment verpasst, ne? Also, wo ich gezögert habe und vielleicht zu lang gezögert habe. Und das wäre dann vielleicht der Moment gewesen. Und dann war er aber vorbei und dann ist er auch nicht wiedergekommen. Dann passte es eben nicht mehr.
Es gibt wirklich so ein kleines Fenster, ne?
Ja, ich glaube auch.
Ja. Das ist irgendwie so eine Einvernehmlichkeit, die so im Raum liegt, wo und dann ist es aber, finde ich, auch oft am Gegenüber, das so auch zu zeigen, so ein bisschen. Also, und aber auch zu gucken, also unsere Aufgabe ist es ja dann irgendwie zu schauen, okay, Körpersprache und wie ist der, was, wie geht's dem gerade wohl und so weiter. Und dann guckt man, ob man, also, und wenn die Tür sich aber auch nicht öffnet, dann öffnet die sich auch nicht. Das ist aber auch okay, finde ich, so.
Ja, dann ist es so, ne? Dann passt es gerade.
Ja, genau.
Vielleicht mal zu deinem Buch. Ich bin ja schon in den Genuss gekommen, wir zeichnen hier gerade auf, rund 2 Wochen, bevor das Buch veröffentlicht wird. Die Schule meines Lebens heißt es, was ich sehr, sehr schön finde, weil du Podcast-Episoden nochmal verarbeitet hast, verdichtet hast, nochmal herausgearbeitet hast, was du gelernt hast, was dich am meisten beeindruckt hat oder geprägt hat. Und du hast ganz am Anfang geschrieben in diesem Epilog, dass du sehr, sehr lange dachtest, du könntest nicht lernen.
Ja.
So, dass das auch schon von der Schule her geprägt war, dass Schule nie so dein Ding war. Und das fand ich ganz interessant, weil ja eigentlich, also ne, das, was man von außen von Matze Hirscher kennt, ist ja, dass du lernen möchtest, dass das deine Mission ja eigentlich ist, auch mit dem Podcast. Ne? Du möchtest lernen und ergründen und erforschen.
Ja.
So. Was meinst du, woran lag das?
Ach naja, also ich habe ich war wirklich sauschlecht in der Schule, das muss man echt mal sagen. Also das, und ich habe aber so relativ viel Zeit nach der Schule schon auch in meinem Zimmer verbracht und habe so gelernt. So. Und irgendwie konnte ich mir das nicht behalten. So, und dann habe ich dann ab und zu mal gespickt und was man so macht oder versucht, bei der Nachbarin oder beim Nachbar abzuschreiben. Und je nachdem, wer da neben mir saß, in welchem Fach, durfte ich es und manchmal auch nicht. Und irgendwie habe ich so gedacht, es kann doch nicht sein, dass ich mir das nicht merken kann. So, ich konnte, ich konnte mir die Sachen einfach nicht behalten. So, und das war dann, also so manchmal, also da habe ich gedacht, okay, vielleicht bin ich zu faul, muss ich noch mehr lernen oder so. Also irgendwie hat es nicht bei mir, ist es bei mir nicht so reingesickert und ich kann dir da auch nicht sagen, woran es liegt. Ne? Ich war ja nur auf einer Schule so und ob es an den Themen lag oder an der Darbietung lag, am Umfeld, das ist gar nicht so einfach. Und natürlich irgendwie, meine Eltern haben gesagt, du bist zu faul zum Lernen und so. Und dann habe ich gesagt, ja, aber ich lerne doch eigentlich, aber irgendwie, es bleibt irgendwie nicht im Kopf drin. Und dann habe ich so gerade so die Realschule geschafft. Also ich hätte jetzt auch nicht studieren können oder Abi machen können, weil ich da gar nicht die Noten für hatte. Also ich bin nicht sitzen geblieben. Aber das war wirklich so mit Ach und Krach bin ich da so durch die Zehnte gekommen. Und und irgendwie ist das ja etwas, was einem oder was mich natürlich dann so, also ich sitze dann da und versuche zu lernen und behalte es nicht. So, dann ist es dann, habe ich gedacht, okay, vielleicht ist das einfach nicht so, also keine Ahnung, kann ich das irgendwie, bin ich nicht so ein Lerner oder der sich hinsetzt, wie auch immer. Und das bleibt ja dann so, ne? Also die Noten, die Schulnoten sagen ja schon, ach so, ja, du hast jetzt irgendwie zwar irgendwie 4 Stunden oder 4 Tage für diese Biologiearbeit geübt, aber hat nicht gereicht, Digi. 5. Oder Französisch oder so und alles. Und oder Englisch war auch furchtbar. Also obwohl ich total gerne englische Musik gehört habe und so, aber irgendwie war das nicht so, ging nicht so gut rein.
Was hat es mit dir gemacht? Also war da mal der Gedanke da, also ne, ich erinnere mich noch an meine Schulzeit, dass ich war immer unfassbar grottenschlecht in so in Mathe und in diesen ganzen Fächern. Ich konnte es einfach wirklich nicht. Ich habe es auch probiert, aber ich konnte es einfach wirklich nicht. Und da gab es halt auch Lehrer, die mir dann damals, das erinnere ich bis heute noch, die mir wirklich gesagt haben, ja, du bist einfach zu doof dafür.
Ja.
Ist das mal so ein Gedanke gewesen bei dir, der da vorherrschte, vielleicht bin ich zu doof?
Ja, auf jeden Fall.
Dieses Zweifel.
Ja, voll. Also das ist ja dann irgendwie, also das, man geht ja nicht in eine Klassenarbeit und sagt, ah, will ich heute meine 4, geil, sondern man will ja, also ich wollte natürlich trotzdem eine gute Note haben, weil natürlich eine gute Note auch bedeutet Lob von den Eltern und weniger Stress zu Hause und so weiter. Es geht ja niemand in eine Klassenarbeit. Also behaupte ich mal, vielleicht irgendwann so aus Pubertärgründen, sagt man, ja, ist mir alles egal. Aber das hatte ich jetzt nicht so wirklich. Natürlich, wenn eine Art Wettbewerb, also Wissenswettbewerb da ansteht, ob jetzt nicht selbst gewählt, aber so ist es nun mal dann. Und dann denkt man, ja gut, jetzt habe ich so viel gelernt, also wäre schon schön, wenn ich eine 3 oder eine 2 kriege, klar. Und dann kommen da solche Gedanken, logisch. Weiß das schon noch, dass ich das so, meine Güte, also ich reiche das irgendwie nie so richtig. Ja.
Und hat dich das beeinträchtigt dann hinterher in deinem, bei Entscheidungen, die du getroffen hast?
Nee, eigentlich nicht. Also, nicht wirklich. Also, ich fand es ehrlich gesagt sogar gut, so dass ich relativ, also ich habe dann schon ich habe so eine Ausbildung gemacht im Möbelhaus, Möbelparadies Elsterwerda, und ich habe gemerkt, also mir tut das total gut, draußen zu sein, mit Leuten in Kontakt zu sein, auch mit Leuten zu tun zu haben, die nicht mein Alter sind, die nicht den gleichen Musikgeschmack haben, sondern irgendwie anders drauf sind, und um sie das Praktische zu haben und irgendwie das fand ich total super, und deswegen war ich dann eigentlich auch dankbar, und ich habe dann irgendwie in der Zeit aber auch schon angefangen, Musik zu machen und sowieso geschrieben schon, Fanzine gemacht, Partys veranstaltet, also ich habe eigentlich damals schon das gemacht, was ich jetzt auch mache im Grunde, und in der Schule damals sogar noch Schulradio gemacht, also der Podcast der Schule, und nee, ich war eigentlich froh, muss ich sagen. Also ich kenne ganz viele, die lange studiert haben und die irgendwie nicht so richtig, die dann nicht richtig in die Praxis reingekommen sind. Und ich bin ja sehr schnell in die Praxis reingekommen, und das war schon super. Und ich wollte mein Wunsch oder mein Traum war Musiker zu werden. Deswegen habe ich jetzt auch nicht gedacht, ja, meine Güte, Biologie, ja, okay, scheiß drauf, halt, werde ich nicht brauchen auf einer Bühne. Und das eher, ja klar, aber das sind natürlich Sachen, wenn man so Sachen nicht kann, nervt das natürlich, aber ja. Aber ich habe das dann irgendwie relativ schnell so abgelegt. Also, ja, also ich habe jetzt nicht gedacht, es ist dann eher aber sowas bleibt ja im Kopf, so dieses, ich weiß noch, bei Virginals gab es dann auch irgendwann mal, hatten wir so einen neuen Produzenten, und dann waren wir ihm, also der Schlagzeuger Angelo und ich, waren ihm nicht gut genug. So, und obwohl wir eigentlich auch viel geübt hatten, und da hatte ich das nochmal so dieses so, das kann doch nicht sein eigentlich. Also ja, und irgendwie, und es hat dann, also eigentlich ja, wie es da drin steht, dann so bis mit Vergnügen eigentlich gedauert, so diese Art von, nee, das ist schon, ich habe da irgendwie einen anderen Weg, mir die Sachen irgendwie drauf zu schaffen, und das ist halt, passiert halt nicht im stillen Kämmerlein vom Schreibtisch die ganze Zeit allein oder mit dem Bass allein, sondern irgendwie das passiert in einer Art Austausch, und es ist irgendwie, ist eine Art anderes Informationssammeln oder Fähigkeitssammeln.
Du wolltest mit diesem Buch, so wie ich das, wie du das schreibst, ergründen und herausfinden, wie man ein kreatives Leben führt.
Ja.
Unter anderem.
Ja.
Weißt du es jetzt?
Also, ich glaube, dass ich so ein paar, also sehr gute Frage. Ich glaube, ja. Ich glaube, man kann so diese Frage nicht ganz zu 100% beantworten. Das, ich glaube, ist eh schwierig, aber ich glaube, dass da so ein, von den Menschen, die da jetzt drin sind, also kreatives Leben, also kreativ sein heißt ja, etwas zu kreieren, was es vorher nicht gegeben hat, und das auch dann zu zeigen. Also so, was wir jetzt machen, ist ja kreativ. Also wir machen einen Podcast, den gab es vorher nicht, und den bringst du dann raus, und dann ist der da, und das ist kreativ. Und es gibt ganz, ganz viele Menschen, die das nie machen. die nicht, die keinen Podcast rausbringen, die kein Buch rausbringen, die sich nicht trauen, das, was sie vielleicht irgendwo in sich haben, irgendeine Idee, die trauen sich das einfach nicht, das rauszubringen. Die trauen sich, manche, glaube ich, trauen sich noch nicht mal, irgendwie es aufzuschreiben oder zu träumen, dass das ja sein könnte, dass damit irgendwas mal passiert. Und ich glaube, dass so ganz viele kleine Puzzle-Versatzstücke in dem Buch drin sind, die so ein, die eine Hilfe dafür sind, die so ein bisschen zu sagen, also manchmal also bin ich jetzt, das erste Kapitel ist mein Gespräch mit Doris Dörrie und ich habe ein Freund gestern hat mich angerufen und sagte, ja, ich würde gerne ein Buch schreiben und ich traue mich nicht so richtig und so weiter und ich weiß nicht und da. Und dann habe ich ihm auch gesagt, also naja, also das, also erzähl doch einfach, also bist ein toller Typ, erzähl doch einfach von dir selber, also deine eigene Geschichte. Also das ist doch das, was dich ausmacht, ist doch erstmal spannend. Also ich höre da immer sehr gerne zu, wenn du das erzählst und von deinen verrückten Reisen und so weiter. Und das ist, davon spricht Doris Dörrie, dieses so Ermutigen zu sagen, schreib einfach über dich, schreib einfach, fang an mit, ich laufe über die Straße und dann fang an zu beschreiben, was du da siehst. Und bei mir hat's bei dem Buch zum Beispiel, also ähnlich wie mit dem Podcast, ja auch gedauert und gedacht, okay, mache ich das jetzt oder mache ich das nicht und wie ist das, ist das jetzt gut genug oder nicht und dann sind da Sachen drin, das habe ich dann auch im Buch nochmal aufgeschrieben, wie so Kim Frank, der sagt irgendwie, ja, das ist, also das ist das Beste, was ich in der Zeit hätte machen können. So. Und jetzt bringe ich es einfach raus. Und das kann, wenn ich jetzt drauf gucken würde, natürlich würde ich ganz viele Sachen anders machen. Natürlich habe ich schon Rechtschreibfehler gefunden und denke, oh Mann. Aber ich erinnere mich immer wieder an diesen Satz. Und ich ärgere mich trotzdem ein bisschen, aber der Satz hilft mir, mich nicht zu sehr zu ärgern. Und deswegen glaube ich schon, dass da viele Sachen drin sind, die dabei helfen oder auch zu merken, ne, diesen. Da habe ich auch gestern mit Luke Mokotsch lange drüber gesprochen. Dann träumt man davon, ganz oben zu sein, irgendwo und irgendwo hinkommen, keine Ahnung, ob das der Pop-Olymp oder der Schauspieler-Olymp oder der Buch-Olymp oder Podcast-Olymp ist. Und dann fällt mir sofort Lars Eidinger ein, der sagt, ja, einen schönen Gruß, hier oben, so schön ist es hier oben gar nicht. So, und ich bin trotzdem noch weiter auf der Suche und habe es trotzdem nicht gefunden. Jetzt bin ich ja schon einer der berühmtesten und erfolgreichsten Schauspieler des Landes. Das hat er auch gesagt gestern, Luke Mokotsch. Er ist der erfolgreichste Comedian in Deutschland und hat die Tür aufgemacht zum Olymp. Und jetzt steht er da und merkt, ja scheiße, also hier ist jetzt auch nicht das Glück drin, was ich die ganze Zeit gesucht habe. Und das hilft ja irgendwie, finde ich.
Das ist so ein bisschen angedeutet. Das andere, was du herausfinden wolltest, war, wie man mit den Ängsten und Hoffnungen umgeht, ja, die mit einem solchen kreativen, ja, Leben verbunden sind. Wenn man sich so mal deine Vita anguckt, also das ist ja oft so, ne, dass man von außen auf so Lebensläufe guckt und immer das Gefühl hat, boah, diese Leute machen so viel und die haben so viel umgesetzt und die gehen ja komplett furchtlos durch die Welt, die machen, das sind so Macher.
Ja.
Also Stichwort Angst, ist das ein Thema bei dir?
Nee, du hast es ja schon selber überall spottet, ne? Dass irgendwie, bevor ich dann mal anfange, so einen Podcast zu machen, dass ich dann erstmal so ein halbes Jahr Stimmtraining mache, würde ich jetzt sagen, so furchtlos ist was anderes. Aber ich gucke mir das dann an. Also das ist, es gibt auch ein Kapitel drin mit Titus Dittmann. Und das hat mir auch geholfen, sozusagen, okay, also dann nochmal ganz bewusst zu werden, okay, wovor hast du denn eigentlich Angst? Was ist denn eigentlich so das Thema? Und wenn man das jetzt so, und er sagt das ganz schön, dass man so die Sachen, wovor man Angst hat, dann in so Einzelteile zerlegen kann. Und dann sind die nicht mehr, ist das nicht mehr so ein großer Berg, sondern man hat das irgendwie, ja, man hat hier das Stimmtraining und da könnte ja die Technik und da kommt dies und da kommt die Vorbereitung und da kommt das und dann spricht man nochmal mit dem und denen und dann wird das alles so ein bisschen weniger. Aber manchmal hat man ja so vor so einem großen Berg Angst, so. Und ich glaube, dass ich jetzt so, also was so meine kreative oder berufliche Arbeit betrifft, da habe ich jetzt, glaube ich, schon so, also auch, also nicht nur durch die Gespräche im Hotel Matz, das wäre jetzt auch irgendwie vermessen, aber so durch die Erfahrung habe ich dann so eine gewisse Gelassenheit gegenüber manche Sachen oder aber auch zu merken, so, das ist einfach manche Sachen, die, das ist dann gar nicht mal, also manchmal hat man ja auch vor Sachen Angst, die man gar nicht so gut kann. Und irgendwie weiß man es auch, dass man es vielleicht nicht so gut kann. Ich hatte zum Beispiel immer total Schiss so vor Keynotes. Also so irgendwo auf der Bühne stehen und dann irgendwie, da ist dann hinter einem so eine Keynote und man versucht irgendwie so ein Zeug da zu erzählen. Und ich hatte da immer eine, also ich habe immer so einen Bammel davor gehabt und ich habe aber immer gedacht, ja, also das machen ja so viele, das machen so viele Gründer und Leute, die, das ist ja alles toll, Konferenzen, irgendwie muss man das machen. Und dann habe ich irgendwann gedacht, ich habe mir fast immer die Hosen gemacht davor und habe das aber ganz oft auch gemacht und gedacht, da wäre ich besser drin und das war aber nie gut. Es war einfach nicht gut, was ich da, also so, das ist nicht mein Ding. Und dann hatte ich, glaube ich, Angst auch davor, vor dem, was ich nicht so gut kann. Und, und jetzt mache ich es einfach nicht mehr. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was so mit einer Erfahrung kommt, dass man auch mal sagen kann, nee, du kannst ehrlich, nee, das ist einfach nicht deine Stärke. So, das lässt du mal lieber.
Und wie ist das mit Hoffnung? Wie gehst du mit Hoffnung um? Und vielleicht auch mit Hoffnung, die nicht in Erfüllung gehen?
Ja, also ich habe selber, also ich glaube, das ändert sich, also wenn man, hast du Familie auch, ne? Also du hast Kinder?
Ich habe noch keine Kinder, ich habe einen Hund.
Du hast einen Hund.
So haben wir mal angefangen.
Das ändert sich ja auch, also wenn man ein Kind hat, dann ändert sich so dieses Träumen für das eigene Leben so ein bisschen und die Hoffnung für das eigene Leben und so. Also da kommt erst, also bei mir kam so eine andere, also eine Art der Zufriedenheit und dann überträgt sich die Hoffnung, geht jetzt eher zu meinem Sohn. So. Und das, also das habe ich so in den letzten Jahren gemerkt, dass sich so Hoffnung verändert und irgendwie bei mir nicht mehr so früher, keine Ahnung, ja, die Hoffnung, dass ich irgendwas mache, was mich erfüllt oder dass ich irgendwas mache, was auch andere Leute gut finden. Und ich finde, dass ich da schon extrem gesegnet bin. Und das ist jetzt eher so, dass ich dann, keine Ahnung, für meinen Sohn hoffe oder wenn meine Frau was Neues anfängt, dass ich hoffe, dass sie ihr das gut gefällt oder auch, dass es gucke, dass es irgendwie den MitarbeiterInnen von Mit Vergnügen gut geht und dass so, wenn die ins Büro kommen, dass ihre Hoffnung, wie dieser Tag wird, dass der auch gut ist. Also so hat sich so ein bisschen in den letzten Jahren so ein bisschen von mir so weg bewegt und natürlich, wenn jetzt sowas wie so ein Buch kommt, dann hoffe ich natürlich auch, dass das Leuten gefällt und dass das jetzt nicht irgendwie total bescheuert ist. Aber neulich hat jemand geschrieben, schreibst du noch ein zweites Buch? Und habe ich gesagt, na, das Schreiben hat mir Spaß gemacht. Wenn das Lesen den Leuten auch Spaß macht, ja klar.
Cool. Das klingt irgendwie sehr, also sehr, sehr beruhigend irgendwie, dass die Hoffnung so, also klingt jetzt eigentlich komisch, wenn ich sage, es klingt beruhigend, dass die Hoffnung so auf den neuen Menschen, auf das Kind dann übergeht, aber das ist ja irgendwie wahrscheinlich auch etwas, was einen gelassener und ruhiger und zufriedener werden lässt, wenn man nicht die ganze Zeit auf seinen eigenen Kram gucken muss.
Auf jeden Fall.
Die ganze Zeit irgendwie, ne, glaubt, okay, das muss jetzt irgendwie super werden und das muss noch besser werden. Und wenn das nicht funktioniert, dann passiert was ganz Schlimmes.
Ja, ja, und man merkt auch vor allen Dingen, glaube ich, also das fand ich schön, aber man auch bei den eigenen Sachen, das ist dann auch so ein bisschen, also ich habe dann schon auch gedacht, als der Podcast die ersten Folgen dann online, habe ich auch gedacht, meine Güte, warum hast du denn da so lange dafür, also warum hast du denn so lange damit rumgemerkt? Meine Güte. Das ist so manche Sachen, klar. Also das ist ja manchmal wie so ein, ich bin jetzt schon sehr lange verheiratet, aber ich erinnere mich auch noch an früher, so dass man so sich nicht traut, jemanden anzusprechen. Und dann lernt man sich dann irgendwann mal zufällig auf einer Party kennen. Dann denkt man so, warum hat man die Person denn nicht einfach angesprochen? Was ist denn los? Und es tut nicht weh. Und die wenigsten Sachen, also das, was ich mache, keine Ahnung, tut, es ist ja keine Operation, ne, in irgendeiner Form, wo jemand sterben könnte. Wir sagen das auch mal über Mit Vergnügen, meine Güte. Es ist keine Operation am offenen Herzen. Wenn der Artikel heute nicht kommt, kommt er halt morgen. Niemand wird daran sterben. So, und das ändert sich auf jeden Fall. Also diese Gelassenheit, das ist auf jeden Fall etwas, also das hatte ich in den Mit-20ern nicht, aber habe ich auf jeden Fall jetzt.
Wie ist denn das, Jürgen Vogel, das fand ich sehr schön, hast zitiert in deinem Buch, hat er gesagt, mich selbst immer mit den Augen der Gesellschaft zu beobachten, das ist mir wirklich kackegal. Ich finde, das ist ein sehr schönes Zitat. Wie ist denn das bei dir? Ja.
Also ich glaube, irgendwie, man weiß, glaube ich, also ich will nicht verallgemeinern, aber ich weiß schon, wenn ich was raus, also wenn jetzt ein Gespräch rauskommt, ein Podcast, dann weiß ich eigentlich, ob das jetzt gut war oder nicht. Also ich, oder jetzt, also irgendwie innerlich weiß man schon, das ist jetzt, ja, so. Und ich glaube, das Doofe ist ja dann, wenn manchmal bei manchen Sachen, das Glück ist, manchmal fällt es nicht auf, wenn es nicht so gut ist. Und das Pech ist, manchmal fällt es doch auf. Ja. Und dann ist das ist natürlich das Ärgerliche dann. Aber ich bin auch, was das betrifft, auch, also so, ich bewege mich ja auch, also so, es ist eigentlich auch wurscht, ehrlich gesagt. Also selbst, also dann ist es, und ich, also von den Leuten, die jetzt Hotel Matze hören oder die Sachen konsumieren, die in irgendeiner Form mit mir zu tun haben, das ist auch meistens sehr, sehr nett. Also selbst wenn das irgendwie, wenn ich da irgendwie mal was Blödes sage oder so, dann gibt es meistens einen sehr netten Hinweis darauf. Mhm. So, und dann gibt es manchmal Kommentare, wie zum Beispiel, der könnte sich mal besser vorbereiten auf die Gespräche. Okay. Und dann denke ich, nee, ich glaube, ich bin schon sehr gut vorbereitet. Aber das ist ja die Frage, die man sich dann selber stellen muss. Ja. So, ne, ist dann, bin ich zu schlecht vorbereitet oder nicht? Mhm. Und ich glaube, man weiß die Antwort. Mhm. So, wenn man sich das wirklich so fragt, wenn man wirklich auf sich hört, habe ich das gut gemacht oder habe ich das nicht gut gemacht oder habe ich hier wirklich mein Bestes gegeben, was jetzt irgendwie drin war oder hätte ich das irgendwie noch besser machen können? Ja, und das, manche Sachen helfen natürlich auch, ne? Manche Hinweise sind super. Aber ich, das ist irgendwie, ich habe auch noch nicht, also ich weiß noch früher mit der Band, das hat mich dann manchmal so, klar, wenn jemand was Schlechtes geschrieben, das hat mich interessanterweise mehr getroffen. Also ich weiß, es hat uns immer sehr verletzt so, also wir waren dann manchmal auch richtig eingeschnappt, wenn irgendjemand was Blödes gesagt hat. Aber jetzt mit den Sachen nehme ich die irgendwie als eine Art Hinweis. Mhm. Ja? Mhm. Es ist ein Hinweis und es ist wie mit dem Kochen. Also manchmal sagt also mein Sohn sagt, oh, es schmeckt furchtbar, Papa. Und dann sage ich, ja, es stimmt. Wollen wir lieber essen gehen. Und manchmal denke ich aber auch so, das finde ich aber doof. Ich habe jetzt wirklich Mühe gegeben und eigentlich, also so schlimm schmeckt es nun doch nicht. Aber man weiß schon, eigentlich weiß man ja auch so ein bisschen und was man irgendwie, wie man es macht, finde ich, oder? Also.
Ja, das stimmt. Aber manchmal hat man ja auch so eine kleine Unsicherheit noch drin, ne?
Also, ja, voll, na klar.
Wenn ich jetzt von mir mal ausgehe, ich mache den Podcast und ich bin noch ganz am Anfang und ich bin zum Beispiel überhaupt nicht so der Technik-Nerd, ne? Also ich habe da ganz nette Leute, die mir netterweise helfen, aber die man ja auch nur begrenzt strapazieren möchte. Mhm, und da funktionierte halt manchmal bestimmte Dinge nicht. Oder dann ist mein Mikro kaputt gegangen. Jetzt ist mir schon wieder was kaputt gegangen. Es ist jetzt auch wieder, ich weiß jetzt auch wieder, der Ton ist nicht optimal und so, ne? Und da weiß ich dann schon, wenn da jemand einen Hinweis gibt, dann hoffe ich natürlich schon so, oh, hoffentlich fällt es nicht so doll auf. Wenn das dann doch auffällt, das ist dann schon so, dass ich sage, oh ja, Mist. Klar weiß ich es dann auch, ne? Aber
wenn das dann stimmt, dann ist es ja eigentlich auch gut. Also wenn jemand sagt, okay, jetzt die Sarah, die Technik, das klingt doch irgendwie blöd. Mhm. So. Neulich hat mir ein alter Gast vom Hotel Matze, der Paul Ripke, der ist irgendwie gerade auf einer Fahrradtour in Amerika gewesen und dann schrieb er oder eine Sprachnachricht geschickt und meinte, ja, hier, ich habe jetzt mal wieder ein paar alte Folgen gehört oder neue Folgen gehört an sich. Und ich war ganz ehrlich, also alles super, aber, und dann hat er mir so zwei Punkte genannt und es war so, ey, du hast sowas von recht, das stimmt, es ist einfach. Und es ist jetzt, und das Erste, was ich gemacht habe, direkt danach, es ging einmal um die Musik, direkt angerufen bei Jan und gesagt, der die Musik gemacht hat, ey, wir müssen das nochmal, können wir das bitte nochmal machen, das ist doch irgendwie Quatsch, dass wir das immer so machen. Ja. Und das andere war das egal, und da weiß ich aber, das stimmt, ich muss das anders machen und das weiß ich jetzt auch und das ist toll, ich finde es auch super, dass er das gesagt hat, ich wusste das irgendwie. Aber es hat bis dahin, also weißt du, manchmal kommt, denkt man ja auch, man kommt so ein bisschen durch.
Ja, genau, ich glaube, das ist ein normaler Punkt. Manchmal denkt man kommt durch.
Und dann ist man so, ach scheiße, ja. Aber dann ist es wie so ein Arschtritt und das ist genauso, wenn jemand, ich finde das auch, wenn jemand zu mir sagt so, oh, hast du ein kleines Bäuchlein gekriegt. Und dann denke ich so, scheiße, aufgefallen. Okay, jetzt muss ich was dagegen machen. Aber natürlich weiß ich das ja vorher auch schon, dass ich ein kleines Bäuchlein gekriegt habe unter Umständen.
Ja, aber und es dann, tut in dem Moment dann schon doch auch ein bisschen weh, wenn es dann jemand
anderes ja,
auffällt. Ne? Also
es ist also Kaufhausdetektiv erwischt dich beim Klauen. Es ist ja, scheiße. Ja. Auf jeden Fall. Aber es ist halt so, ja, okay, well, da war ich halt so doof. Okay, tut mir leid.
Ja. Ja, das stimmt. Das stimmt irgendwie. Warum kannst du dich denn so schlecht für Erfolge feiern?
Ja, das weiß ich auch nicht. Also ich glaube, wie so viele Antworten liegt, glaube ich, in der Familie. Ich glaube, wir haben also in unserer, bei den Hirschers, also meine Eltern, da wurde nie irgendwas, keine Ahnung, irgendeiner Form mal so zelebriert. Also ich kenne es null, also 0,0. Ich habe das so ein bisschen durch die Familie meiner Frau jetzt irgendwie dann so also ganz also ganz überrascht, was da so alles, da wird der Namenstag gefeiert und da wird angerufen und dann ist also meine Schwiegermutter dann, ach hier und toll und ich jetzt erstmal, ich weiß nicht, wie viele Bücher die jetzt bestellt hat und so und das Amen jetzt und ja und anrufen wegen irgendwas und also ich kenne das überhaupt nicht. Von so, also 0,0 mitbekommen, dass man sich in irgendeiner Form, dass man meine Großeltern hatten eine Bäckerei. Da wurde nie irgendwas mal so, keine Ahnung, das tausendste Brötchen, das wurde halt nie gefeiert. Und deswegen glaube ich, ich bin dem überhaupt nicht gewohnt. So. Und ich habe das jetzt so fürs Buch, ich dachte, ah ja, okay, ich machen wir mal so einen Nachmittag bei uns zu Hause, da hatte ich ein paar Leute ein und da schreibt ja auch nur einmal sein erstes Buch, dass man so ein bisschen, sonst hätte ich das auch nicht gemacht. Also es ist aber ja, ich, also auch, da fand ich den, diesen Well-Spotted von Katrin Bauerfeind, da ja der Freund ihrer Freundin, nee, der Vater ihrer Freundin, der sagte, also heute geht's uns gut, heute feiern wir das Leben, heute ist alles toll und jetzt machen wir mal eine Flasche Sekt auf und fertig. Mhm. Und ich, das ist auch so preußisch, ich kenne das nicht. Was, wie Flasche Sekt, warum? Weiter geht's. So, also es ist, glaube ich, ja, das ist irgendwie so. Wahrscheinlich ist es auch preußisch noch dazu. Also ich glaube, das ist.
Aber findest du es schon gut, generell, dass die Sachen dann auch zu feiern? Ist das dir nur ein bisschen fremd?
Nee, ja. Ist mir mega unangenehm, ehrlich gesagt. Also ich versuche das zu lernen und ich versuche auch mal so, keine Ahnung, auch mal so Tage, wo nix ist, dann auch mal zu sagen, jetzt ist auch mal nix. Also feiern heißt ja auch nicht immer nur eine Flasche Sekt köpfen oder so oder ein alkoholfreies Bier zu trinken in meinem Fall, sondern es ist ja auch einfach mal nix machen, so, sondern aber es ist immer so, na, nochmal, ja, okay, aber war gut, jetzt next. So, aber brauchen wir uns jetzt nicht, so groß ist es nur auch wieder nicht, so nach dem Motto, jetzt beruhig dich mal wieder. Nee, also das sind wir aber auch, mein Partner Pierre, mit dem ich mit Vergnügen mache, auch, das, also der kann schon besser feiern als ich, schon immer so, aber das, da haben wir auch, oh, jetzt haben wir haben so einen Stadtführer rausgebracht letztes Jahr und dann auch mal so, ja gut, dann machen wir jetzt mal eine Flasche Sekt auf. Also wir haben in der Firma nie, keine Ahnung, nie irgendwas mal, also mal einen Geburtstag, klar, aber jetzt nicht, keine Ahnung, 1 Million Leser haben wir nicht gefeiert. Das war so, 1 Million Leser, ah ja, cool. So, da würde in jedem amerikanischen Startup, würde, keine Ahnung, würden Raketen gezündet ja, werden und bei uns so, ja, okay, dann gut, dann mal schön weitermachen, nicht, dass das wieder runtergeht, ne? Ja, ja, schrecklich eigentlich, aber naja, irgendwas muss man lernen, ne?
Sowas muss man vielleicht auch lernen, das stimmt, das stimmt. Hazel Brugger hattest du auch in deinem Buch und ja, die hat dich offensichtlich sehr beeindruckt in der Art und Weise, wie sie denkt, nämlich sehr langfristig.
Ja, Wahnsinn. Ja,
und auch sie packt Dinge sehr mit so einer sehr langfristigen Perspektive an. Eigentlich stelle ich solche Fragen nicht, weil ich das immer sehr, sehr schwierig finde, aber ich mache es aus diesem Grunde einfach mal trotzdem. Wo willst du denn in 50 Jahren sein und wer willst du auf keinen Fall gewesen sein?
Ja, in 50 Jahren, also da will ich, also wenn sich, also ich glaube ja selber, meine Frau, ja, okay, gut, nee, weil ich denke immer, meine Frau sagt, ich sag dann immer, da bin ich tot, meine Frau, du, nein, bist du nicht, ich sage, natürlich bin ich dann tot, also die Wahrscheinlichkeit, dass ich, ne, also ich denke ja selber, dass ich 81 Jahre alt werde.
81 genau, wie kommt es denn dazu?
Ich weiß nicht, ich habe das irgendwann mal so in meinem Kopf, also kam diese Zahl, ich habe so gedacht, ich werde bestimmt meinen 80. noch feiern, es wird noch total nett werden und dann wird es noch so ein Jahr sein und dann wird das dann so zu Ende gehen. Und das ist natürlich schwierig, wenn man das so sagt. Und ich glaube, wenn man dann irgendwann so 80 wird und dann denkt, scheiße, jetzt habe ich noch ein Jahr, ich habe es immer gesagt. Und aber meine Güte, ist ja auch gut. Also in 20 Jahren, also ich glaube, dass so, ich würde mir wünschen, dass so den, ach, ich finde, da hat es der Aki Boss hat so schön gesagt, nicht mehr so durchgebumst durchs Leben zu rennen. Und ich finde das auch, dass ich, also manchmal, es gibt, ich bin sehr gelassen, glaube ich, schon so geworden, auch in den letzten Jahren und versuche mich da, aber manchmal bin ich schon auch wirklich, renne ich sehr, sehr durchgebumst durch die Gegend. Oder angebumst oder was auch, wie man es immer mal nennt, aber man denkt, ja, nochmal das und dann können wir doch das und so und nochmal hier und nochmal da. Und das wünsche ich mir eigentlich, dass das so ein bisschen weniger wird, so, dass ich so ein bisschen. Ja, also nicht dies und das noch und jenes noch und tralala, sondern so ein bisschen weniger. Obwohl ich große Freude habe immer wieder mit den irgendwie, ich lieb so wirklich das, wenn irgendwas Neues anfängt, eine Idee, eine neue Idee rauskommt und so. Ich finde das großartig. Also das finde ich, das macht mich total glücklich. Aber es ist meistens ja auch so, dass das meistens nochmal so on top kommt. So von den Dingen, die man so macht, eh schon macht. Und und das wünsche ich mir, dass das ein bisschen weniger wird. Und ja, und ich glaube, das habe ich neulich einem Freund gesagt, dass ich glaube tatsächlich, dass ich in 20 Jahren noch Interviews führen werde. Ich glaube, dass, ob das dann ein Podcast ist oder ob das, keine Ahnung, was das auch immer dann so für ein Medium ist oder so, aber ich glaube, so dieses so mit Menschen irgendwie so zu Menschen reisen und zu gucken und die so ein bisschen zu ergründen und wie durch so eine Stadt durchzulaufen so ein bisschen und mal so hier in die Ecke und da, also auch mal auf jeden Fall auch mal die Einkaufsstraße lang, aber auch dann mal zu gucken, was da so für abwegige Stadtteile noch da sind, das würde ich gerne noch in 20 Jahren machen wollen. Und ich fände es toll, wenn so, also unser Sohn ist ja dann 27, ja, wenn wir irgendwie so dieses, das Verhältnis, was wir jetzt haben, so zueinander in der Familie, wenn wir das noch so haben, das finde ich großartig. Also das, also ich hoffe, dass er dann nicht mehr bei uns wohnt, aber und nicht, also ja, also wahrscheinlich würde ich dann sagen, es wäre so schön, wenn er bei uns wohnt, aber nee, dass wir das so, wir haben, wir geben uns allen immer sehr viel Raum und sind wirklich ein ganz tolles Team und jeder macht so, also jeder hat auch Respekt für den anderen und so. Und ich hoffe, dass wir das so weiter machen können und das so, aber dennoch mit den Sachen, die wir dann machen wollen, dass die so genauso gut zusammengehen wie jetzt. Das, das würde ich mir wünschen, wenn ich dann 60 bin, ja.
Das sind doch eigentlich sehr, sehr schöne und ich finde auch sehr, sehr, eigentlich sehr bescheidene Wünsche.
Ja.
Da war jetzt nichts so richtig dabei, was so beruflich wäre, so richtig, ne? Außer jetzt Interviews führen vielleicht. Ich glaube, da würden sich übrigens sehr viele Menschen freuen, wenn du das in 20 Jahren noch weitermachst. Hast du sowas wie Existenzängste noch heute? Nach all den Jahren, wo du ja eigentlich auch echt ja erfolgreich warst, weil Klaas Häufer Umlauf sagte in deinem Buch, dass viele berühmte Menschen, auch die viele Erfolge feiern, immer noch getrieben sind von Existenzängsten und davon irgendwie letztendlich vergessen zu werden. Hast du sowas auch?
Also ich habe nicht, also so dieses Vergessen werden oder so, also nee, das habe ich nicht. Also das, ich denke so, dass, also jetzt, keine Ahnung, ich glaube, dass die Lieben und die Menschen, die eng mit mir sind, da weiß ich, dass die mich nicht vergessen. So und dann sind die irgendwie, also das ist so ganz, also ich, also so, also ja. Und da gibt es im Grunde, gibt es da auch nicht, also gibt es auch nicht so wahnsinnig viele, sondern es gibt eine ganz kleine Handvoll von Leuten, die mir sehr wichtig ist und ich glaube, dass ich denen auch immer sehr wichtig sein werde. Und wenn das nicht so ist, dann habe ich wirklich, also da habe ich echt Bockmist gebaut. Oder die. Und das so Existenzangst, also es gibt manchmal natürlich schon so, keine Ahnung, Aber das ist auch etwas eher Preußisches, glaube ich, so. Ja, ja, wer weiß, wie lange das jetzt so ist. Und aber da sind wir selbst auch jetzt in Corona. Also wir haben jetzt mit der Firma in Corona schon so die eine oder andere Sache gemacht, wo wir sagen, okay, das müssen wir jetzt echt wegen der Kohle machen und sonst müssen wir Leute entlassen. Aber selbst da sind wir schon sehr, sehr, also sehr, sehr zurückhaltend, irgendwie nicht irgendwas zu machen, was wir blöd finden. Also das ist, ich will einfach auch, also ich werde immer pickiger mit meiner Zeit, das merke ich schon. Das ist eigentlich so, ich will meine Zeit nicht verschwenden, so mit Sachen, auf die ich keine Lust habe. Und das ist gleich vielleicht das noch in 20 Jahren, dass ich noch mehr das noch mehr habe, dass ich nicht mehr, also dass ich noch freier bin als jetzt. So, ich bin schon sehr frei, aber es gibt immer mal wieder so Sachen, die ich dann, wo ich danach denke, oh Gott, Idiot. Und gehört wahrscheinlich dazu, damit man die schönen Momente umso weiter, umso besser hat, aber ich habe jetzt keine so, also so finanziellen, also ist auch nicht so, dass ich ausgesorgt hätte, also ganz und gar nicht, aber also jemand, der so schlecht mit, also ich bin, ich kann mit Geld gut umgehen, glaube ich, weil ich es einfach auch, also auch sehr wenig ausgebe, also und auch nicht viel brauche, so und wenn ich, das ist natürlich immer so eine Luxussache, aber ich, und das ist auch eine Luxusansicht, aber wir haben, zum Beispiel haben wir so ein Wochenendgrundstück und da steht ein Zelt drauf. Mhm. Und ich also finde es total super. Also ich bin wahnsinnig gern dort und jetzt haben wir eine Wohnung in der Stadt mit einer Fußbodenheizung, ist natürlich auch super, aber meine Güte, wenn die halt also ja, also
wenn es die nicht wäre, wäre auch nicht weiter schlimm.
Ja, meine Güte, also das ist jetzt nicht, also und das sind auch die Sachen, klar, habe ich jetzt hier, also was, also das Podcast-Equipment hat 500 Euro gekostet, ne? Also das ist jetzt nicht, ist nicht fancy schmancy und was braucht man denn schon? Also ich, nee, ich habe das nicht. Nee. Und ich glaube, dass ich immer, also das ist, das hat mir auch, also diese Zuversicht habe ich auch, dass mir irgendwas fällt mir immer ein, wo ich, keine Ahnung, also muss jetzt auch gestern, Luke hat das erzählt, Entschuldigung, weil das noch so frisch ist, ist das so präsent, das hat sein Bruder, den ich vor Jahren kennengelernt habe, Matthew, der war irgendwie, hat früher eine Boyband gesungen und hatte dann so einen, war so Speaker, Coach, hatte irgendwie eine große Eventbude.
Auch Unternehmer, ne?
Richtig, ja, richtig doll am Start und ich war, was macht der denn jetzt eigentlich? Ich habe den irgendwie, der ist irgendwie völlig verschwunden. Und dann meinte, ja du, der hat einen Van auf Sizilien und da lebt er mit seiner Frau und mit seinem Kind und hat irgendwie 1000 Euro braucht am Monat, brauchen die, um zu überleben und that's it. Und das ist so, und dem geht's gut. Und das, und ich glaube, ja, also ich glaube, das ist ja nicht, also man ist ja nicht glücklich, weil man eine Fußbodenheizung hat, also.
Nein, aber ich glaube, das glauben ganz viele Menschen.
Ich habe das noch nie, ich bin noch nie, also auch das familienmäßig, also das, da freue ich mich auch, meine Eltern, da ist jetzt auch nicht wahnsinnig viel gewesen, also es war aber auch nicht wahnsinnig viel so, oh, wir hätten so gern und also so Window-Shopping und so hatten wir nie. Ich freue mich natürlich, ich mag es, schöne Sachen zu haben und schöne Sachen anzugucken und reisen und so weiter, aber ich bin in meinen 20ern mehr rumgekommen als jetzt und habe jetzt wirklich wesentlich mehr Geld als in meinen 20ern und bin trotzdem in Indien gewesen und überall. Und das geht ja auch immer irgendwie. Man kriegt das irgendwie auf die Ketten. Da braucht man wirklich nicht viel. Und das, ich glaube, das ist so die Sicherheit, die das dann so, die ich dann so habe, dass ich das nicht habe. Aber ich habe eher dann sowas, also das hatte ich jetzt bei Corona das erste Mal, dass ich dann dachte, so krass, wenn das, also es ist dann eher so, dass so Gesundheitssachen dann so näher kommen oder so. Das ist das, davor, ich habe Angst vor Krebs, auf jeden Fall, total, super Angst vor Krebs, sowas ist, das ist eher, aber ich habe nicht Angst davor, dass ich, keine Ahnung, ja, habe ich, also ja, eher das.
Du hast mit Wolfgang Job ein, finde ich, ein sehr intensives Gespräch geführt, wie ich finde, da ging es um die Leerstellen in der Seele, sozusagen, so Aufgaben, die noch offen sind. Was kommt denn bei dir jetzt als nächstes?
Also, das ist, es freut mich total, dass du die Stelle auch so gesehen hast oder hast du es gelesen oder hast du es gehört auch?
Beides. Ich habe es tatsächlich auch gehört vorher.
Weil das ist auf jeden Fall so, also was jetzt ab und zu jetzt kommt, was war denn so das beste Gespräch und tralala und so, und das ist ja immer so ganz schwierig zu sagen, aber ich glaube, das ist der Moment, den ich wirklich, den werde ich nie vergessen. Also diesen Moment, dass Wolfgang Job, der ja nun wirklich nachweislich einer von drei erfolgreichen, prägenden Modedesignern des Landes ist und in seiner Villa hinter ihm Schloss Sanssouci oder Park Sanssouci auf seiner Terrasse und dann sagend irgendwie, ich habe ihn gefragt, ob er denn die Lehrstellen gefunden hat und ob er den Platz gefunden hat, er sagt, nee, ist noch frei. Und das hat mich wirklich, das hat mich so umgehauen. Und ich habe so oft dran gedacht und das war so ein, das kann man nicht, das ist, man hört es, glaube ich, ein bisschen, aber dieser Moment, das war so durchdringlich, war also unglaublich. Da bin ich so dankbar, dass ich da irgendwie dabei gewesen bin, also diese so eine Äußerung zu bekommen und so ein ganz, also da sind wir mal wirklich in den Keller kurz gegangen und das meine ich gar nicht in Darkness, sondern einfach so, jemand sagt einfach, macht einfach mal so auf und sagt, guck mal, jupp. Und bei mir, ich habe, auch das hat sich so, ich hatte bei, während Corona hatte ich irgendwie echt so ein paar Tage, Wochen vielleicht auch, die super beschissen waren irgendwie und wo es mir irgendwie nicht so gut ging und so. Und dann habe ich abends mit einer Freundin telefoniert und habe ihr das so erzählt und so. Und dann sagt sie, du warst doch heute schon irgendwie, hast mir erst Fotos geschickt, wie du irgendwie mit deinem Sohn Fußball spielst und was hast du heute Morgen gemacht und tralala. Und dann hat sie gesagt, das ist doch dein Auftrag. Also darum geht's doch. Ne? Das ist doch irgendwie deine Aufgabe. Deine Aufgabe als Mensch ist doch eigentlich, dich darum zu kümmern, dass es dem kleinen Mann, dass es dem gut geht. Mhm. Und das stimmt. Das ist total, und das hat so meine Perspektive nochmal neu gesetzt. Und so darum geht's. Also dieser ganze Bums, also was ist der Auftrag, ne? Also das ist dann, dass der richtig in die Welt gestellt wird und dass ich dabei helfe, den richtig in die Welt zu stellen. Und das empfinde ich so als den Auftrag auch für die nächsten 20 Jahre. Also dass das funktioniert, dass es ihm gut geht, dass er irgendwie seinen Platz findet. Und ich glaube, wenn mir das gelingt, also ich finde, ich habe meinen Platz gefunden, so für mich, also das, was ich jetzt mache, was ich beruflich mache, was ich privat mache, das finde ich super und ich habe jetzt nicht so, dass ich denke, ja, natürlich freue ich mich, wenn ich irgendwann mal Angela Merkel interviewe, aber meine Güte, wenn nicht, dann halt auch nicht, davon werde ich auch nicht auf meinem Sterbebett liegen und sagen, ah, ich habe nicht Angela Merkel interviewt, aber ich bin ja wirklich gesegnet und ich hoffe, dass es meinem Sohn genauso geht und dass meine Frau gesund ist und gesund bleibt und dass wir noch eine schöne Zeit zusammen so haben. So, und das ist eigentlich, hört sich jetzt ein bisschen kitschig an, aber das ist es doch eigentlich, oder?
Ja, aber schön kitschig. Wirklich schön kitschig. Aber apropos kitsch, ich habe vielleicht auch einen etwas kitschigen Schluss. Es gibt ein Zitat.
Gut, dass es von dir kommt. Also ne, dann ist es nicht meins. Das ist sehr gut.
Nein. Kannst du mir dann anlassen.
Sarah, danke.
Giovanni Di Lorenzo sagt in deinem Buch einen Satz und ich finde, ich habe mir das aufgeschrieben in der Hoffnung, dass das am Ende, dass ich das auch so empfinde am Ende unseres Gesprächs und es ist tatsächlich so, deswegen sage ich es jetzt. Er schreibt, du gibst zu den schönsten Hoffnungen Anlass.
Oh, danke.
Sehr, sehr schönes Gespräch. Gerade ein gutes Lehrstück in Demut und Gelassenheit und ich finde, du hast eine sehr, sehr gute Perspektive aufs Leben.
Danke dir, das ist aber ein schönes Kompliment, finde ich schön.
Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast und ich wünsche dir noch einen sehr, sehr schönen Tag und hoffe, dass du genau so weitermachst mit deinem Podcast. Ja, ich hoffe, dass ganz viele Leute dieses Buch kaufen, weil es ist wirklich fantastisch. Es hat großen Spaß gemacht, das zu lesen.
Das freut mich.
Ich hoffe, du schreibst in der Tat noch ein zweites.
Ja, das ist ja schon mal ein Strich auf der. Ja, es gibt eine Person, die es gerne gelesen hat. Ist ja super.
Da kommen noch mehr.
Was hoffst du denn für dich?
Insgesamt, meinst du?
Ja.
Oh, das ist echt eine schwierige Frage, ne?
Also na, bitte. Hallo?
Ich bin auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob ich meinen Platz schon gefunden habe. Ich habe aber auch noch keine Kinder. Also vielleicht kommt es dann. Ich bin ja eigentlich Journalist, bin dann auf die andere Seite in die PR-Schiene gewechselt und merke aber immer, dass man bleibt das irgendwie. Ich weiß nicht so richtig, also meine Lehrstelle ist auch noch frei und ich hoffe, dass ich jetzt die Zeit hier auch in Paris weiter gut nutzen kann, um herauszufinden, womit ich diese Lehrstelle bestmöglichst fülle.
Das habe ich. Ah, da hat der Wolfgang Job uns richtig ein Ei reingesetzt, ne?
Ja, eine Aufgabe gegeben.
Das hat mal richtig sein eigenes Lehrstück einmal so den, also ich glaube, das, also die, es gibt ja ein paar, die es schon gelesen haben, und das ist eins der Stellen, die so viele, also das ja, ist.
Wahnsinn. Aber es, auch das Gespräch war schon Wahnsinn. Also ja. Das ist ganz intensiv. Ich weiß nicht, das hat wahrscheinlich auch irgendwie dann zwischen euch geklickt. Du hast ja auch geschrieben, das weiß man ja nicht, wenn man die Episode hört, wie lange das dann tatsächlich gedauert hat, bis
du zustande
gekommen ist. Ne? Ja. Aber es hat sich ja wirklich gelohnt, dann auch ranzubleiben. Ne?
Ja. Auch danke dir, dass du dran geblieben bist. Hat mir nämlich auch richtig Spaß gemacht und du warst auch geduldig und immer mal wieder geschrieben und wie sieht's denn aus und so weiter. Und schön, dass wir das gemacht haben und ich wünsche dir alles Gute und ich fand das sehr schön und es war nochmal so auch Fragen, wo du auch gemerkt hast, vielleicht, oh, weiß ich noch gar nicht, hab ich noch selber noch gar keine Antwort so gefunden. Und das ist ja dann immer noch am schönsten. Also vielen herzlichen Dank dir.
So soll das sein. Also vielen, vielen Dank nochmal und hab einen wunderbaren Tag.
Wie wir in Berlin sagen, au revoir. Danke dir.
Das war Matze Hirscher in The Storyteller. Mich hat es tief beeindruckt, wie ehrlich und offen er mit doch sehr persönlichen Themen umgeht, wie Angst oder Hoffnung und auch eigene vermeintliche Defizite ausspricht. Das ist echt total selten, vor allem in dieser Businesswelt, in der er sich ja auch bewegt und deswegen total wertvoll. Danke, Matze. Von seiner Gelassenheit kann ich mir noch eine sehr große Scheibe abschneiden. Ich mache das jetzt einfach so. Jedes Mal, wenn ich mich unsinnig stresse oder wegen einer Lappalie aufrege, dann schalte ich die Folge mit Matze Hirscher an, lass mich von seiner beruhigenden Stimme wieder auf Normalnull bringen. In der nächsten Folge The Storyteller ist Nils unser Gast. Nils ist Vater von 3 ziemlich tollen Kindern und er ist Offizier, Fallschirmjäger und war bislang 3-mal im Einsatz in Afghanistan. Wir reden über Krieg. Wie er sich anfühlt, was er mit Menschen machen kann und über das Warum, das Politische und über sein Persönliches. Er versucht uns zu erklären, warum er, nur wenige Wochen nachdem sein erstes Kind geboren wurde, in eine der gefährlichsten Regionen Afghanistans gegangen ist. Wir reden über Angst und wie man sie überwindet und auch darüber, wie unfassbar hart der Alltag eines Soldaten und der seiner Familie sein kann, selbst wenn gerade mal kein Einsatz ansteht. Die Welt der Bundeswehr ist vielen sehr fremd. Andere stehen ihr skeptisch oder sogar feindlich gegenüber. Ich glaube, das liegt auch daran, weil diese Welten zu wenig miteinander reden. Das ändern wir jetzt. Wir reden über all die Dinge, über die sonst kaum jemand sprechen mag. Wenn euch meine Geschichten gefallen, dann lasst mir ein Sternchen da, abonniert The Storyteller und hört euch vor allem die nächste Folge mit Nils an. Bis dahin, ich freue mich auf euch. Eure Sarah.